SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Markus Heitz. Markus ist Schwarzträger, Altgrufti und hauptberuflicher Geschichtenerfinder und einer der erfolgreichsten Fantastikautoren Deutschlands. Aber er kann auch Horror, Thriller und Kinderbücher und seine Bücher haben sich millionenfach verkauft. Und das Wichtigste aber ist, dass Markus gebürtiger sei. Ist. Und ich freue mich, dass der gebürtige Saarländer und Bestsellerautor Markus Heitz heute mein Gast ist. Hallo Markus,
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Hi, das gebürtig klingt so, als ob ich irgendwo anders leben würde. Ich wohne ja immer noch im Saarland. Also ja, gebürtiger Saarländer und immer noch hier wohnender Saarländer. Verrückt.
Schön, dass du da bist. Markus, ist auch ein bisschen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich habe mal geguckt, 7 Jahre ist es her, wie die Zeit vergeht.
Eine magische Zeit sozusagen. Die 7 Jahre sind ja immer diese Märchen, Sagen und Legenden. Das passt ja super zum Thema. Es wird deshalb wohl Zeit, dass wir wieder uns ein bisschen unterhalten.
Du warst aber auch fleißig in den letzten 7 Jahren. Wenn ich richtig gezählt habe, hast du über 20, 25 Bücher geschrieben, sodass dein Werk, will ich mal sagen, jetzt über 70, 80 Romane und Bücher umfasst. Das sind im Schnitt so ja mehr als 3 Bücher im Jahr. Eine unglaubliche Menge.
Also angefangen habe ich mit dem Jahr 2000 mit dem Schreiben. Das erste Buch ist sogar mehr. Sind 2002 erschienen, aber die Vorlaufzeit war ein bisschen größer. Und ich gestehe, ich habe auch so ein bisschen den Überblick verloren. Aber die Ideen wollen einfach raus. Also gebe ich Gas und solange Verlage und Leute beides haben wollen, was ich so schreibe, kann es besser nicht sein.
Und gerade druckfrisch ist dein neuestes Buch erschienen. Ein fantastisches Kinder- und Jugendbuch für 11- bis 13-Jährige. Irida und die Stadt der Geheimnisse. Ich bin ehrlich, der Titel hätte mich als 11-Jähriger auf alle Fälle gecasht.
Danke, danke.
Ich hätte Lust gehabt, das zu lesen. Worum geht's?
Irida in die Stadt der Geheimnisse ist natürlich so ein bisschen Abenteuerbuch sozusagen. Irida ist die Heldin, sie ist vorne auf dem Cover drauf und ganz perfide Saarland-Marketing betrieben. Man sieht so ein bisschen, das Buch spielt in dem fiktiven Städtchen Hohenburg. Und da gibt es Schlossberghöhlen, die sieht man auch vorne auf dem Cover unten. Und im Hintergrund, das ist so ein bisschen, es könnte auch wahrscheinlich der Schlossberg sein, ist es auch. Denn das fiktive Städtchen Hohenburg ist natürlich an Homburg angelehnt, wo das Ganze eben spielt. Hat einen riesen Vorteil, dass die Kids oder je nachdem, wer sonst liest, wirklich vor Ort die verschiedenen Locations besuchen kann. Also von Schlossberghöhlen über das Klosterine Wörschweiler, die Römerausgrabungen. Es gibt noch mehr Orte, die drin vorkommen. Das macht es für mich beim Schreiben noch echter, realer, hoffentlich ähnlich wie für die Leute, die es dann lesen, weil diese Orte irgendwie wirklich existieren.
Können dann quasi auf Entdeckungstour genau. gehen. Du hast hauptsächlich Fantastikbücher für Erwachsene geschrieben, aber Irida und die Stadt der Geheimnisse ist nicht dein erstes Kinder- und Jugendbuch. Da gab es auch schon andere, die Traumgänger, das ist gerade jetzt auch ein neuer Band erschienen oder eben 2 Bilderbücher, Prima Monster war so eins. Wie unterscheidet sich das aber, wenn du für Kinder und Erwachsene schreibst? Fantastik.
So viel Unterschied ist das gar nicht. Mhm. Es geht ja darum, eine Geschichte zu erzählen. Ob ich das jetzt für Erwachsene tue oder für Kinder oder für ganz kleine Kinder, geht es einfach nur darum, wie transportiere ich es. Im Falle von Irida oder Kinderbücher, sagen wir ab 11, wo man schon ein bisschen mehr gruseliger sein darf und ein bisschen mehr Spukgestalten einbauen kann, wo es durchaus echt gruselig wird. Das geht, aber man muss natürlich ein bisschen zurückfahren, was komplexe Sprache angeht, was den Satzbau angeht, was Fremdworte angeht, wo ich denke, dass 11-Jährige jetzt noch nicht genauso Bescheid wissen wie jetzt Erwachsene zum Beispiel. Das ist der Hauptunterschied. Aber ansonsten gibt es den gleichen Inhalt, was das angeht. Magie, Abenteuer, Freundschaft, was es bedeutet, anders zu sein und entspannt damit umzugehen als Beispiel. Das ist für alle gleich. Nur die Art der Darreichung unterscheidet sich ein bisschen.
Also viel Fantastik drin. Du hast gesagt, auch wieder Gespenster, die ein oder andere Elfe begegnet einem. Und ebenso eine Gruppe von Freunden. Es geht um Freundschaft und das Anderssein, wie du sagst. War da auch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich den Leserinnen und Lesern, den Kleinen mitgeben?
Na, wir sind ja in einer Jugendspanne unterwegs, 11 bis 13, wo man schon mehr hinterfragt, mehr sich mit dem Umfeld beschäftigt, mit Veränderungen im Leben. Auch das gehört ja dazu. Und die Pubertät beginnt immer früher, mal davon abgesehen. Ist ja wissenschaftlich belegt. Das heißt auch, das eigene Weltbild wird sich ein bisschen verändern. Das Hinterfragen, das Feststellen von, was mag ich nicht? Muss ich immer das anziehen, was mir hingelegt wird als Beispiel? Oder warum mache ich das Hobby eigentlich? Eigentlich finde ich es total blöd und würde viel lieber was ganz anderes machen. Und bei Irida geht es eben darum, auch zu sagen, okay, wir mögen lieber zum Beispiel einer von den Furchtlosen ist K-Pop-Fans, was jetzt nicht so ein Begriff ist für jeden. In der Großstadt ist zum Beispiel kein Problem.
K-Pop, Musik aus Südkorea.
Genau, richtig. Total
angesagt erklären, im Moment, genau. Ne?
Richtig angesagt. Wenn du aber zum Beispiel in einer Stadt wohnst, wo sonst keiner hört, wird es natürlich gleich eng.
Ist so anders.
Früher war das Metal oft, dass du so ein paar Exoten hattest, die damals Exoten, die Metal gehört haben. Jetzt ist es vielleicht K-Pop, wobei das, wie gesagt, ist ja angekommen im Mainstream mehr oder weniger. Sowas eben. Und zu sagen, das ist absolut okay, sich auch so anzuziehen, die Bands zu feiern und den Stil auch eben mitzugehen, das ist absolut in Ordnung. Das erstreckt sich eben auch in unterschiedliche Bereiche des Lebens, einfach andere Dinge zu machen.
Wie kam es jetzt dazu, dass du nochmal ein Kinder- und Jugendbuch gemacht hast?
Wenn ich eins nicht habe, dann ist das zu wenig Ideen. So, jetzt gehöre ich nicht zu denen, die sagen, naja, eigentlich schreibe ich nur Fantastik und nur für Erwachsene. Das heißt, ich würde mich ja selber limitieren, obwohl ich andere Ideen habe. Also das ist für mich irgendwie nicht sinnvoll. Und habe das Glück, dass ich mir der Verlage entdecke oder dass Verlage auf mich zukommen und sagen, hätten Sie nicht eine Idee für ein Kinderbuch oder für einen Thriller oder für irgendwas anderes, was mit Fantastik, klassische Fantasy, wenn man so möchte, nichts zu tun hat, ist das gar kein Problem. Es gibt natürlich Sparten, wo ich sage, ich glaube, das ist nicht so mein Thema und da bin ich dann schlau genug und lasse die Finger weg.
Zum Beispiel?
Ich glaube so mit Romance, was ja auch ein Riesending ist aktuell, Romance Romantasy, ist schon seit 2-3 Jahren eine sehr große Bewegung, gerade im Buchgeschäft, bei den Leserinnen und Lesern, also Leserinnen vor allem. Mhm. Aber das ist nicht mein Genre. Ich hab das mal aus Spaß probiert, weil Schreiben ist bis zu einem gewissen Grad Handwerk. Also wie du als Bäcker eben gelernt hast, Brote zu backen, denkst, naja, irgendwie kriege ich das schon hin. Theoretisch hätte ich auch denken können bei Romance oder Romantasy, naja, es ist Schreiben, es ist eine Geschichte zu erzählen, wo allerdings die Liebesgeschichte und explizite Erotik doch schon sehr im Fokus stehen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ich habe gemerkt, es gibt da so innere Widerstände, den Fokus nur auf romantische Irrungen und Wirrungen und Verwicklungen zu legen. Ich glaube, das ist nicht so meins, deshalb lasse ich das einfach.
Markus, du hast uns schon ein bisschen erzählt, in Irida und die Stadt der Geheimnisse spielt auch Homburg mit den Schlossberghöhlen eine Rolle. Warum hast du Homburg und die Schlossberghöhlen als Ort für deine Geschichte gewählt?
Also das Städtchen heißt Hohenburg. Es ist extra so eine kleine Schranke drin, damit es eben nicht zu real wird oder dadurch fast schon wieder surreal wird. Nein, es muss schon ein anderer Ort sein als das echte Homburg. Mhm. Aber natürlich gibt es ganz viele Parallelen und Ähnlichkeiten, die natürlich bewusst herbeigeführt sind. Also zum einen wohne ich in Homburg und zum anderen, das Lustige ist ja, ganz viel von dem, was Irida und die Furchtlosen geschieht, auf was sie treffen, was sie erforschen, was sie entdecken an Geheimnissen, an Spukgestalten, basiert auf tatsächlich saarländischen Märchen, Sagen und Legenden.
Die sind auch eingeflossen.
Die sind eingeflossen. Es gibt ein Sammelband im Endeffekt von, ich glaube, Karl Lohmeier, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat schon vor vielen, 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 vielen Jahren Märchen, Legenden und Sagen der Saar, also nicht nur im Saarland, sondern da, wo die Saar sich überall durchschlängelt, hat die gesammelt und zusammengetragen. Und ich konnte mich wirklich nicht erinnern, ob ich die zu meiner Grundschulzeit irgendwo schon mal gehört habe. Und für mich war auch bei der Recherche zu Irida echt paar coole Dinger dabei, wo ich, ach gut, die Sage kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das und das ein Homburg ist, dass es die Legende über Wörschweiler gibt und den Klosterruinen. Das ist großartig. Und das war sozusagen noch mehr Bestätigung, dass man Abenteuerbücher, Spukbücher für die Kids 11 bis 13 mit lokalen Märchen, Sagen und Legenden schreiben kann. Das funktioniert super. Und natürlich hoffe ich, dass, wenn es gelesen wird, von der Zielgruppe, der Primärzielgruppe, wie es so schön heißt, dass die selber auf Spurensuche gehen. Die sagen, hey, cool, was es da in Hohenburg gibt. Wenn die Eltern googeln oder im Alter von 11 bis 13 hast du wahrscheinlich schon ein Handy oder darfst irgendwie einen Computer, finden die ja sehr schnell raus. Wenn du Irida, Hohenburg und Schlossberghöhlen eingibst, landest du automatisch in Hohenburg und in den echten Schlossberghöhlen. Und vielleicht überlegen die, hey, cool, vielleicht gibt es sowas in der Region, wo ich wohne. Und das fände ich halt echt cool, dass die Leute eben auch nicht nur eben die Grimmschen Märchen haben oder die Kunstmärchen von Tieg oder sonst irgendjemand, sondern wirklich alte lokale Sachen neu entdecken.
Was verbindest du mit den Schlossberghöhlen? Du sagst, du lebst in Homburg, bist da auch geboren und aufgewachsen. Hast du da auch Kindheitserinnerungen dran?
Die Schlossberghöhlen sind mir eine verdammt gute Erinnerung. Zum einen haben wir damals als Pfadfindergruppe dort unser Versprechen abgelegt. Das war echt eine coole Location damals schon.
Ach Gott.
Dann gab es später auch sogar noch Lesungen, als die Schlossberghöhle noch praktisch im tatellosen Zustand war. Es gab ja so ein, zwei Sachen, also der Stein ist es halt Sandstein, ne? Und der lebt und atmet und dann wurden jetzt so ein paar Auflagen erlassen, dass nicht mehr alles möglich war lange Zeit. Ich glaube, das hat sich inzwischen wieder geändert. Aber Besuche sind jederzeit möglich und das kann ich nur empfehlen. Und das Tolle ist, immer 10 Grad. Also wenn es draußen richtig heiß wird, dann im Sommer oder auch im Winter, je nachdem, sind konstante 10 Grad. Da fühlt man sich dann schon wohl durchgehend.
Bist du jetzt auch nochmal hingegangen zu gucken für die Arbeit?
Ich werde demnächst, also ich war vor einem halben Jahr oder einem Jahr war ich nochmal drin und werde demnächst nochmal für den zweiten Band ein paar Aufnahmen machen, einfach nur um zu zeigen, dass es die wirklich gibt und dass der Autor vor Ort sozusagen selber recherchiert hat, ohne jetzt von finsteren Mächten verschleppt zu werden. Also es ist gefahrlos betretbar. Sozusagen.
Ist auch nicht das erste Mal, dass ja deine Heimatstadt in einem deiner Bücher vorkommt.
Ich baue das Saarland immer wieder gern ein, auch in verschiedenen Romanen, also auch in der Abteilung Thriller oder so. Ich bin ja Saarlandbotschafter und versuche sozusagen das Saarland über die Grenzen hinaus noch weiter bekannt zu machen, auf verschiedenste Art und Weise. Und die Rita ist jetzt, glaube ich, der größte Bekanntheitsmachungsversuch, wenn man so sagen möchte, das Saarland einfach noch ein bisschen mehr rauszubringen, mehr in den Rest von Deutschland.
Und was für Sagen und Legenden haben es reingeschafft aus dem Saarland?
Ohne zu viel. Also Homburg hat schon ein paar, aber die reichen nicht aus, um ein Buch mit ganz vielen vielfältigen Spukgestalten zu füllen. Ich bin so ein bisschen Umgebung, also natürlich hat fast jeder Ortsteil, jeder Stadtteil hat eigene Geschichten, aber auch das Saarland selber. Und vor jedem Kapitel gibt es die Aufzeichnungen eines Bösewichts, mehr möchte ich nicht sagen, aus Spoilergründen. Und der ist hier fremd. Forscht aber über die Märchen, Sagen und Legenden nach. Mhm. Das heißt, vor jedem Kapitel gibt es sozusagen eine Einsicht, ui, da gibt es das und das und sel und jenes. Was es noch zusätzlich zu den Sagen zu Hohenburg und dem Saarland selber gibt. War für mich also wirklich eine riesen Überraschung. Und allein, dass das Buch so dick ist von Herrn Lohmeier, der alles zusammengesammelt hat, ist echt toll. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm.
Und wie es sich für einen guten Fantastikroman, eine gute Fantastikgeschichte gehört, Trolle kommen auch vor und es gibt eine Verbindung zu Norwegen.
Ja, das ist so die Komponente, wir wollen nicht so viel spoilern, aber das ist die Komponente, die Überraschungskomponente nenne ich einfach mal. Das ist, du hast ein gutes Essen und denkst du, naja, eigentlich wäre es jetzt noch perfekt, wenn irgendwas mich positiv reizen würde. Also etwas, was rausfällt, aber sich doch einfügt. Und für mich war völlig klar, dass es nicht nur bei unserer Sagenwelt bleiben soll, weil auch wenn das für viele, wie für mich auch eine Neuentdeckung ist, brauche ich noch eine andere Komponente. Mhm. Und es stellt sich dann im Laufe des Romans raus, dass Irida sich nicht umsonst anders, ein bisschen fehl am Platz fühlt, dass sie ein paar Besonderheiten hat. Also sie stottert sehr schnell, wenn sie aufgeregt ist. Sie hinkt ein bisschen und kein Arzt weiß, warum das so ist. Sie ist super stark und kann ständig essen, ohne zuzunehmen. Das unterscheidet sie deutlich vom Rest der Familie, die alle blond sind und irgendwie ganz anders sind. Das hat sie schon immer stutzig gemacht. Und es stellt sich dann im Laufe des Romans raus, was dahinter steckt. Und so kam praktisch der zweite Schauplatz mit ins Spiel.
Und warst du nicht nur in den Schlossberghöhlen für die Recherche für das Buch unterwegs, sondern auch in Norwegen dann?
Ich war tatsächlich vor 2 Jahren in Norwegen, so eine kleine Rundreise gemacht und war auch total fasziniert von der Natur und habe verstanden, wie dort verschiedene Sagen über Trolle zum Beispiel zustande kommen. Weil in einer großen Umgebung, wo es sonst nichts gibt, liegt mittendrin ein riesengroßer Fels. Und natürlich fragst du dich heute wie damals, wie kommt der dahin? Natürlich weiß man heute, wie die da hingekommen sind, aber wenn du einfach ein paar hundert Jahre zurückspulst, hast du nicht automatisch eine logische Erklärung dafür, sondern kommst natürlich automatisch auf irgendwelche Gestalten, die mit irgendwelchen Riesenfelsen gespielt haben müssen, von Weitwurf über sonst irgendwas. Deshalb ist das gar kein Problem, sich vorzustellen, welche Gestalten da so rumlaufen könnten in Norwegen. Also Norwegen kann ich auch jedem empfehlen.
Du bist einer der erfolgreichsten Fantastikautoren Deutschlands. Bekannt wurdest du durch deine mehrbändige Zwergenreihe, die weltweit Fans und Leser gefunden hat. Was ist Fantastik? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Man muss kurz sagen, für die Leute, die keine Ahnung haben von Fantasy, weil wir gerade von Zwergen gesprochen haben, das sind nicht die Gartenzwerge, sondern das sind die klassischen Zwerge, wie man sie aus Herr der Ringe kennt. Mhm. Also schon taffe Kämpfergestalten, das Herz am rechten Fleck, alle ein bisschen kleiner und tiefer gelegt, aber sie sind immer vorne mit dabei. Das muss man zur Erklärung von Zwerge sagen. Nicht, dass das falsche Bild aufkommt.
Das falsche
oder so.
Bild,
ja, auftaucht, ja. Ja, wie gesagt, wenn man zum ersten Mal mit Fantastik konfrontiert wird, denkt man, hey, Zwerge, was genau meint er denn jetzt damit? Märchenzwerge sind ja auch wieder ein bisschen anders als die klassischen Herr der Ringe, die klassischen High-Fantasy-Zwerge. Ich bezeichne mich mal gerne als Fantastikautor, weil die Fantastik sehr viele Untersparten und eine riesen Bandbreite hat, während Fantasy oftmals bei uns verknüpft wird mit klassischem Herr der Ringe. Und selbst diese Fantasy hat wieder zig Untersparten. Das wäre eine eigene Sendung für sich. Deshalb finde ich Fantastik, weil die Bandbreite höher ist, der bessere Begriff. Zur Fantastik gehört zum Beispiel auch Harry Potter, weil wir da das Element des Magischen haben, des magischen Realismus. Du hast eine normale Welt, ähnlich wie bei Märchen, und plötzlich brechen da magische Gestalten ein hervor, du hast Zaubersprüche. Also das Magische ist ein großes Element darin. Ist ein Teil der Fantastik. Es kann aber genauso gut auch ein Horror, ein Schauerroman sein, wie man sie früher gerne erzählt hat. Auch das gehört zur Fantastik. Und im Endeffekt, machen wir uns mal nichts vor, ne? Auch Faust ist Fantastik, denn...
Den viele auch aus der Schule kennen.
Ja, also der klassische Faust vom wunderbaren Goethe ist ja Fantastik. Da zieht ein Gelehrter, der auch sagt, er hat auch schon Zauberei probiert, mit dem leibhaftigen Teufel durch die Gegend, macht Party mit den Hexen. Also auch da haben wir ganz klar fantastische Elemente. Das finde ich so großartig.
Was glaubst du, was begeistert die Leute so sehr an Fantastik und wer sind auch die Leser oder die Fans davon?
Zum einen ist Fantastik von Anfang an im Leben der Menschen vorhanden. Das heißt, wir wachsen ja alle irgendwie mit Märchen, Sagen und Legenden auf. Das heißt, diese eine Komponente begleitet uns von vornherein. Dann haben gerade die Kinder eine ausgeprägte Fantasie. Man sieht es einfach daran, du gehst mit denen spazieren, und da liegt so ein Stück Holz auf dem Boden. So, der Erwachsene, der Saarländer, denkt dann, Holz, Feuer, Schwenker. So, check, läuft. Das Kind hebt dieses Holzstück auf, das vielleicht ein bisschen krumm und gebogen ist, das Holzstück, und sagt, oh, das ist bestimmt ein Zauberstab. Oder es ist eine Schlange, die jemand verwandelt hat. Mhm. Oder das war, also das Kind sieht viel mehr Möglichkeiten in einem klassischen Alltagsgegenstand oder einem Fundstück. Und da geht es ja schon los. Und diese Möglichkeit, dass fantastische Elemente überall um uns herum sein könnten, die ist halt großartig. Abgesehen davon spielt auch Religion eine Rolle. Auch da gibt es ja Wunder, mal davon abgesehen. Und auch in der Bibel wird von Zauberei gesprochen, gerade im Alten Testament. Nicht schön von Zauberei, ich sag's mal vorsichtig. Aber auch da wird es mit reingenommen. Also egal, wo du dich bewegst, ob im religiösen Bereich, quer durch alle Religionen, es gibt dieses Wunder. Dieses Wundern und Staunen. Und das ist bei den Menschen immer vorhanden, in welcher Form auch immer. Auch das Gruseln. Menschen mögen sich immer gerne gruseln.
Ist es auch das, was dich eben daran so begeistert? Oder wo kommt deine Begeisterung für die Fantastik?
Fantastik finde ich deswegen großartig, weil alles möglich ist. Wenn ich jetzt einen Thriller schreibe und bewege mich in unserer Realität, habe ich ganz klar Limits, die jeder kennt. Du hast Physik, du hast deine Autos, du hast deine Rechtslage, wie es so schön heißt. Aber du musst dich an das halten, was wir kennen. Die Fantastik erlaubt dir alles, solange du es einigermaßen erklären kannst. Selbst wenn du die abgefahrenste neue Fantastikwelt erfinden würdest, wenn du deine eigenen Regeln und Gesetze aufstellst und die beibehältst, werden die Leute sich darauf einlassen können.
Wie bist du damit in Berührung gekommen, schon als Kind? Oder?
Klassische Märchen, Sagen und Legenden. Und später habe ich gemerkt, dass es schon so mein Genre ist. Und ich bin Jahrgang 71, also deshalb auch von der Erklärung mit Altgruft, ich darf das. In den 80er, 90ern war das klassische Pen-and-Paper-Rollenspiel, das jetzt gerade wieder auch bei den Jungen en vogue ist, weil man auch online spielt inzwischen. Es gibt Online-Spielerunden, wo Pen-and-Paper gespielt wird, mit Würfeln, Regelwerken. Das heißt, man erlebt imaginäre Abenteuer am Tisch mit anderen zusammen. Einer erzählt und die anderen sind eine Gruppe, die eine Aufgabe lösen müssen. Damit bin ich auch groß geworden. Und das klassische Rollenspiel spielt in allen möglichen verschiedenen Welten. Das kann eine Abenteuerwelt sein, eine Fantasy-Welt, eine Science-Fiction-Welt. Und ich mochte von Anfang an diese unendlichen Möglichkeiten. Und ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen im Schreiben wider, weil ich eben nicht nur Fantastik mache oder nicht nur Thriller, weil ich viele andere Ideen habe. Und das macht für mich eben auch das Schreiben aus, weil es Vielfalt ist. Ich finde es auch toll, wenn jemand nur ein Genre hat und sagt, damit bin ich total glücklich. Es essen auch Leute jeden Tag das Gleiche und sind glücklich. Ist wunderbar. Aber halt nur jeden Tag das Gleiche wäre für mich halt wieder langweilig.
Also kann man sagen, ist ja deine Kreativität spielerisch entstanden und gewachsen durch diese Rollenspiele.
Im Endeffekt ja, ich glaube, es hat sich gegenseitig befruchtet und beflügelt und hat gezeigt, was alles möglich ist. Und das Einzige, was mich hindert, ist meine eigene Vorstellungskraft. Und glücklicherweise ist von der ziemlich viel vorhanden. Insofern, Ideen werden nie das Problem sein.
Du hast schon den neuen Trend angesprochen, Romance. Das sind Bücher, die auch toll aussehen, einfach toll gestaltet sind. Und man merkt es auch, wenn man in eine Buchhandlung kommt. Da gibt es mittlerweile riesige Regale, wo meistens Teenager-Mädels davor stehen. Ein Trend, der offenbar viele anzieht.
Der Trend läuft schon einige Jahre tatsächlich. Ich glaube, vor 5 Jahren ging es langsam los. Und dann gab es wirklich so einen Dammbruch, dass seit 3 Jahren mindestens Romance und Romantasy einen riesen Pfeiler für den Buchhandel geworden sind. Es verkauft sich extrem gut, es verkauft sich immer noch extrem gut. Alle möglichen Verlage bilden eigene Imprints, also Nebenverlage, wenn man so möchte, die sich nur auf Romance und Romantasy spezialisieren. Und es war sogar so, dass die Frankfurter Buchmesse letztes Jahr, Halle 1, die normalerweise, ich erinnere mich nicht, dass sie jemals geöffnet war oder dass irgendwas war, was mir nachhaltig im Gedächtnis ist, aber die haben Halle 1 geöffnet, nur für Romance und Romantasy. Alles war voller Stände und voller Leserinnen und Leser. Wobei man sagen muss, ich glaube, mindestens 95% sind es Leserinnen. Und im Grunde ist es praktisch eine Neuentdeckung eines Genres, das es auch schon immer gab. Mhm. Nur, dass es jetzt anders, moderner, junger, hipper präsentiert wird als früher. Also es geht wie immer um die Liebe in verschiedensten Spielformen und Spielarten. Auch explizite Liebe, da wird es Spice genannt. Wir sind im Erotikbereich unterwegs. Aber auch das spricht die Zielgruppe perfekt an. Und alle sind glücklich damit.
Ist es eigentlich ein positiver Trend oder sagst du, gibt es da auch Schattenseiten?
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich keins von den Büchern gelesen habe, weil es ist halt nicht so mein Genre. Mhm. Mit Sicherheit gibt es manche Rollenbilder, die transportiert werden, aber das ist eine Diskussion, die man auch in der Szene selber sieht. Also ich kriege das am Rande mit über soziale Medien, aber auch dort werden Diskussionen darüber geführt, wie die Darstellung ist von Beziehungen. Also ist das wirklich gleichberechtigt oder hätte man das nicht anders darstellen können? Ist das Ausnutzung? Das müssen aber die Leute entscheiden, die das ständig lesen. Ich kriege praktisch nur die Nebenschauplätze mit. Ja.
Und warum Spice und nicht Sex?
Das ist so ein Computerding, weil du automatisch rausgefiltert wirst, wenn du eben zum Beispiel bei einem großen Online-Buchhändler nach solchen Büchern suchst, die explizite Inhalt sind und wo das Wort Sex vorkommt. Das kann sein, dass dann der Filter nicht reagiert oder du runtergestuft wirst von der Sichtbarkeit. Und deshalb wird es eben Spice genannt, wenn es eben um explizit erotische Inhalte geht. Mich hat das am Anfang tierisch irritiert, weil ich dachte natürlich an den Wüstenplanet. Wenn du so gar keine Beziehung hast im ersten Moment zu dem Genre und jemand erzählt, er hat ein Buch gelesen, dann kam viel Spice vor und ich dachte, Wüstenplanet, Spice? Es kommt viel Spice vor? Drogen, ne? Also es passt nicht zusammen, also in meinem Kopf. Bis ich dann gerafft habe, um was es wirklich geht, dachte mir, ach ja, ich kannte den Begriff eben auch aus der Küche, ich koche gern Indisch und da ist oft viel von spicy die Rede, also das ist dann wirklich scharf, feurig, da geht's zur Sache. Erklärt auch, warum der Begriff genutzt wird, aber mich hat es am Anfang echt irritiert.
Es geht teilweise so weit, der Trend, dass die Bücher auch Duftproben drin haben, oder?
Es geht bei den Büchern auch oft um die Aufmachung selber. Also es beginnt beim sehr ansprechenden Cover. Es geht um Farbschnitte. Es geht auch um Sonderbeigaben, Extrablätter, Charakterblätter, die mit eingelegt werden. Also die Aufmachung spielt eine extrem große Rolle. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, und ich glaube, das ist so, geht es auch um Duftproben. Also wie riechen bestimmte Dinge dort oder was ist ein Duft einer Welt? Ich glaube, das wird demnächst noch stärker kommen. Es ist schon bei ein, zwei Büchern gemacht worden. Ich glaube, es wird auch wieder gemacht werden.
Markus, im Saarland bist du zu Hause, aber du bist mittlerweile auch häufig und gerne im Jahr in Leipzig. Wie wurde Leipzig zu einem Wohlfühlort für dich?
Ich bin oft und gerne in Leipzig. Ich finde die Stadt großartig, weil ich sie durch verschiedene Komponenten kennengelernt habe. Das ist zum einen mal die Buchmesse in Leipzig, die eine fantastische Buchmesse ist, wo das Buch und die Leserinnen und Leser im Mittelpunkt stehen. Das war lange Zeit ein Riesenunterschied zu manch anderer Buchmesse, ohne Städte nennen zu wollen. Dann ist die Stadt an sich großartig. Sie hat viel Licht und viel Schatten. In letzter Zeit ist noch mehr aufgemöbelt worden im Vergleich zu früher. Ich kenne Leipzig schon sehr lange und habe echt viele Veränderungen mitbekommen. Also es ist immer spannend zu sehen, dass sich nach wie vor was tut. Das ist, glaube ich, auch die am schnellsten wachsende Großstadt in Deutschland. Nicht immer gut für die Stadt, auch das muss man sagen. Aber es tut sich halt auch sehr viel. Dann zum einen das WGT, das Wave-Gothic-Treffen, also die schwarze Szene, die Gruft hieß. Da kommt der Altgrufti durch. Die schwarze Szene ist in Leipzig immer noch sehr lebendig und sehr vorhanden. Es gibt tolle Clubs, Musikclubs. Viele Bands machen dort Stationen, die in unsere Region gar nicht so kommen, weil es hier nicht so den Bedarf gibt. Oder das Publikum, so rum gesagt. Also das sind schon zwei Komponenten, die sehr wichtig sind. Dann ist die Stadt natürlich für mich extrem beeindruckend an Möglichkeiten, die du hast. Also du fällst vom Gewandhaus in die Oper, dann gibt's unser Schauspielhaus, du hast so viele verschiedene Bühnen, du hast Kleinkunst, du kriegst an Musik wirklich alles von meinem verranzten Grufti-Club über, wenn du Lust auf Jazz hast oder sonst irgendwas, du findest dort alles. Und diese Vielfalt in einem relativ überschaubaren Bereich im Vergleich jetzt zu Berlin macht halt auch den Charme von Leipzig aus. Außerdem gibt es da Auerbachs Keller und wir alle wissen, Faust hat da auch schon sozusagen die Tassen gehoben. Also insofern, ich finde Leipzig als Stadt unglaublich faszinierend.
Das ist überhaupt wieder bei der Fantastik.
Ja.
Wann zieht sich aber trotzdem wieder Hemm ins Saarland? Wann kommst du nach Hause?
Also mein Lebensmittelpunkt ist nach wie vor das Saarland. Ich bin gern unterwegs und komme super gerne auch wieder zurück, weil hier die ganzen Freunde stationiert sind sozusagen. Die gehören einfach mit dazu. Aber auch das Reisen finde ich ganz wichtig, auch wenn es innerhalb von Deutschland ist oder eben nach Leipzig, so ein bisschen Luftveränderung, eine andere Sicht, das ist auch wichtig, gerade für kreative Prozesse, dass du eben spontan irgendwo hingehen kannst oder andere Dinge einfach erlebst.
Also kommst du im Saarland dann ein bisschen mehr zur Ruhe und hast mehr Zeit zum Schreiben oder?
Also da, wo ich wohne, ist es sehr grün. Das heißt, ich gehe aus dem Haus, keuche einen Berg hoch und stehe dann auf dem Feld oder im Wald. Natürlich hat eine Stadt wie Leipzig auch Parks, aber es ist, da ist mehr los. Das ist eine andere Stimmung, schlicht und ergreifend. Also im Saarland ist es wundervoll, wenn du so ein bisschen runterkommen willst und entspannen willst in schöner Natur und alles ist friedlich. Und wenn du andere Eindrücke haben willst, vielfältige Eindrücke, dann ist Leipzig natürlich auch vorne mit dabei. Es ist ein schöner Wechsel tatsächlich.
Und schon Saarländer getroffen? In Leipzig auch? Man trifft sie
überall. Wir sind überall. Das ist das Schöne. Auch in Leipzig gibt es ausgewanderte Saarländer, also die wirklich dort jetzt dort leben. Oder eben auch, du triffst auf Touristen, wo du nicht da an der Bahnhof stehst. Ich bin leidenschaftlicher Bahnnutzer, trotz der Verspätungen. Denkst du, ach, der ist doch aus Düdeldü und das ist der, und du auch hier. Ja, das ist immer witzig. Also wir sind überall.
Und schon ein bisschen den Dialekt auch drauf?
Sächsisch? Ja, ich könnte nur so ein bisschen sächsisch, konnte ich ein bisschen imitieren, ja, aber nur so ein ganz klein bisschen. Ja, also ich kann so tun, als ob.
Seit 2004 sitze ich zu Hause rum und schreibe. Hauptberuflich hast du mal über dich selbst gesagt. Du hast in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich über 70 Bücher und Romane geschrieben. Wie hast du das geschafft, Markus?
Ich wollte es einfach immer tun. Also schreiben ist für mich das Beste, was mir passieren konnte. Es war mir relativ schnell klar, dass ich gerne Geschichten erzähle, unterschiedliche Geschichten erzähle. Und dazu brauchst du einfach Zeit und ein bisschen Disziplin. Talent schadet nicht, aber man lernt halt auch sehr viel beim Schreiben selber. Schreiben ist ein Handwerk, das kann man lernen bis zum gewissen Grad. Ansonsten, ich glaube, wie gesagt, Talent schadet nicht. Ist aber nicht die Grundvoraussetzung.
Wenn du sagst, Schreiben ist ein Handwerk, was ist da alles in deiner Werkzeugkiste des Autors drin? Was findet man da für Werkzeuge?
Man muss natürlich sofort wissen, in welche Sprache ich wann einsetze. Also natürlich klingt ein Fantasy-Roman oder ein fantastischer Roman komplett anders als ein Thriller oder ein Kinderbuch. Auch das muss von vornherein klar sein. Du kannst mit den Stilen ein bisschen arbeiten. Du kannst ausschweifender formulieren, zum Beispiel in der Fantastik. Wenn du einen Thriller auf hohe Geschwindigkeit takten möchtest, müssen die Sätze natürlich kürzer sein. Es muss mehr hämmern, wie es so schön heißt. Und das hat man im Gespür, das lernst du auch einfach. Also wie die Stimmung in einem Roman sein soll. Beschreibungen zum Beispiel von Landschaften, von Gegnern, von Besonderheiten spielen in der Fantastik natürlich eine höhere Rolle, als wenn ich jetzt in einen Gegenwart-Thriller schreibe, wo die meisten Leute natürlich wissen, wie was aussieht. Also muss ich da nicht viel erklären, sondern wenn ich sage, das Auto oder das und das oder wir sind an einem bestimmten Ort, wissen die Leute sofort, wie was aussieht. Also das ist zum Beispiel einer der Unterschiede.
Und wenn dir mal nichts einfällt, was für ein Werkzeug kommt da zum Einsatz? Oder?
Eigentlich ist das noch nie passiert, dass mir nichts einfällt. Ich habe hier ein Notizbuch, das liegt jetzt vor mir, falls bei unserem Gespräch mir irgendeine Idee kommen sollte, dass ich die gleich aufschreiben kann. Weil wenn ich was gelernt habe, dann ist es, was dir einfällt, schreib sofort auf. Deshalb habe ich immer was zu schreiben dabei. Immer, egal wo ich bin. Wo. Immer zwei verschiedene Stifte. Ein Bleistift und einen Kugelschreiber. Kugelschreiber, dokumentecht, du weißt nie, was du da schreiben musst. Und der Bleistift, schlicht und ergreifend, weil der bei jedem Wetter schreibt. Der schreibt bei plus 40 Grad und bei minus 40 Grad. Also der kann nicht einfrieren oder sonst irgendwas. Ein Riesenvorteil dieses wunderbaren Schreibgerätes. Und von diesen Notizbüchern, wie ich jetzt hier eins habe, gibt es ziemlich viele und da stehen Ideen drin, die ich teilweise auch schon wieder vergessen habe. Also manchmal schnappe ich mir die alten Notizbücher, blätter die durch und stelle fest, die Idee habe ich noch gar nicht benutzt. Gut. Das muss nicht immer Idee für einen komplett neuen Roman sein. Es kann eine Komponente in einem neuen Roman sein. Oder ich kann einfach sagen, die Idee war damals schon doof, die kommt jetzt auch nicht mehr. Aber wichtig ist, dass ich sie aufgeschrieben habe, weil ich war spazieren, ich kam zurück, Ich wusste, die Idee war da, aber sie war weg. Kann sein, dass sie in der Zwischenzeit irgendwann wieder aufgetaucht ist. Vielleicht habe ich sie nicht erkannt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe geschworen, das passiert mir nie wieder. Und deswegen immer was zu schreiben dabei.
Und das Notizbuch, was du da vor dir liegen hast, da steht auch schon da einiges drin.
Da steht einiges drin. Da steht von angefangenen Lyrics, also Songtexte, die ich mit der Band zusammen vielleicht brauche, über To-Dos für einen zweiten Durchgang in einem Mystery-Roman. Der erste Durchgang eines Romans entsteht bei mir immer sehr zügig. Also ich möchte fertig sein, damit ich dann überarbeiten kann. Mhm. Überarbeiten ist für mich entspannter, wenn ich was habe, als ständig beim Schreiben darüber nachzudenken, ob es nicht noch eine bessere Formulierung gäbe. Mhm. Das mache ich im zweiten Durchgang, im dritten Durchgang, im vierten Durchgang. Und damit ich weiß, was ich wann wo beobachte und beachte in meinem Text, gibt es dann so kleine Hinweise. Zum Beispiel steht dann hier Personenbeschreibung einfügen, Philosophie über Leben und Tod, vielleicht noch Einzelsequenzen oder mehr Atmo im Bereich düdelde. So, und das habe ich mir als Checkliste angelegt und damit gehe ich dann weiter vor.
Was ich auch spannend finde, du bist jemand, der seine Geschichten von vornherein, ja, sich von Anfang bis Ende durchdenkt, bevor er anfängt.
Ja, deswegen die Notizbücher. Mhm. Also es gibt verschiedene Wege, Romane zu schreiben. Das muss man vorweg sagen. Nicht, falls jemand zuhört und kriegt Panik und sagt, oh mein Gott, ich kann nicht plotten. Ist nicht wichtig. Man muss rausfinden, was man gerne tut und wie man am besten damit zurechtkommt. Ich habe festgestellt, ich bin ein Plotter. Das heißt, bevor ich anfange zu schreiben, ist die Grundidee, die wird gewogen, ist es eine Komponente in einem Roman oder ist sie so tauglich, dass sie einen kompletten Roman trägt? Wenn die Entscheidung gefallen ist, das lernst du beim Schreiben oder es ist eigentlich einfach Gespür, wird aus dieser kleinen Idee ein Plot, ein Fahrplan, ein kompletter Abriss von Anfang bis Ende des Romans, sodass der Roman steht mit Anfang und Ende, bevor ich anfange. Dann werden die Figuren ausgearbeitet, wenn es eine neue Fantasy-Welt ist, wird die Fantasy-Welt ausgearbeitet, damit alles einzeln, was ich brauche beim Schreiben, schon vorhanden ist und ich nicht beim Schreiben überlegen muss, boah, wie sieht's da aus? Boah, wie heißt er eigentlich? Wie heißt denn die Währung dort? Also wirklich auch Kleinigkeiten. Alles, was ich habe, ist wie beim Backen oder Kochen oder ist es alles da? Mein Mise en place, wenn man so möchte. Und dann geht's los. Aber das ist meine Methode. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die haben eine Idee und schreiben drauf los und gucken, was passiert. Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich weiß, es ist Band 1 von einer Serie. Weil ich habe ja dann im Kopf, okay gut, und wenn ich das und das aufbaue, bringe ich im zweiten Band das ins Spiel, im dritten Band das ins Spiel. Interessiert die gar nicht. Die schreiben drauf los und sind super glücklich. Es ist eine Methode, einen Roman zu schreiben. Es gibt andere Möglichkeiten, die schreiben verschiedene Sequenzen, eine Actionsequenz, eine Traumsequenz, irgendwas, und basteln die dann nachträglich mit Übergängen zusammen. Völlig legitim, meins ist es nicht. Also ich bin die Abteilung Plotter.
Wie oft kommst du da trotzdem anders bei dir? Oder ziehst du wirklich dann dieses Rezept, diese Zutaten, packst du die so zusammen?
Also im Großen und Ganzen komme ich schon da raus, wo ich hin wollte. Wenn ich beim Schreiben natürlich merke, es wäre viel sinnvoller, besser, spannender, atmosphärischer, wenn ich die Szene austausche, wenn der jetzt stirbt, wenn die überlebt, wenn das explodiert, wenn der Gegenspieler auftaucht, dann mache ich das natürlich. Ist aber super leicht nachzujustieren, weil alles andere ist ja schon da. Da muss ich nur gucken, meinen Plotstrang, okay gut, das schiebe ich dahin, das geht darunter und dann sitzt das. Aber große Veränderungen, dass ich Enden komplett umschreibe, dass ich Romane komplett verwerfe, da ist noch nie passiert. Ich hoffe, das bleibt so.
Erklärt das dann auch, dass du eben so viel und so schnell schreiben kannst?
Ich glaube, Struktur ist für mich da ein sehr großer Schlüssel. Zu wissen, wo ich hin will. Ich hatte nie eine Schreibblockade, weil ich nie in die Situation gekommen bin, weil ich ja immer wusste, wie es weitergeht. Ich hadere auch nicht mit dem, was ich schreibe. Ich überarbeite ja sowieso. Das heißt, wenn es im ersten Moment nicht so sitzt, man kennt das ja wie eine Vorzeichnung oder der Handwerker macht eine Vorzeichnung von irgendwas, reißt an, wo die Leitung angehen soll. Das lässt sich ja auf jede Ebene des Lebens runterbrechen. Genauso gehe ich vor. Also weiß ich einfach, wie schnell ich bin. Deshalb sind 2 Romane im Jahr locker machbar.
Wie sieht so ein perfekter Schreibtag von dir aus?
Im Grunde ist jeder Schreibtag mehr oder weniger perfekt. Aufstehen, Tee ist ganz wichtig, schwarzer Tee. Ich bin Abteilung Schwarztee, nicht Kaffee. Und der macht mich im Kopf wach. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Einbildung. Obwohl früher hieß es, es gibt Tein und Koffein, die unterschiedlich wirken, hieß es früher. Dann gab es, nee, es ist beides Koffein. Also bei mir ist es so, dass tatsächlich Tein anders im Kopf wirkt. Der macht mich im Kopf wach, wenn ein doppelter Espresso, merke ich, geht der Kreislauf hoch eine halbe Stunde. Und das war es auch schon wieder vom Kick-Effekt, aber der Schwarztee macht den Kopf einfach wach. Das heißt, die Gedanken sind schnell und je schneller die Gedanken, desto schneller sind dann die Finger beim Schreiben. Also schreibe ich dann entspannt ein paar Stunden, bis ich meine mindestens 5 DIN A4 Seiten sind das. Mindestens 5 Seiten habe Und dann schreibe ich meistens weiter. Mhm.
Ja. Und wie viel Tee gibt es dazu, Markus?
Ich habe das jetzt reduziert. Jetzt zu Hause nicht in Ohnmacht fallen. Früher waren das 2 Liter am Tag. Oh. Also 2 Liter Schwarztee. Eine Kanne vormittags, eine Kanne nachmittags.
Konntest du da nur schlafen?
Teestopp war meistens gegen 18 Uhr. Ich konnte aber auch Tee etwas später trinken. Halt nicht so viel. Aber ich konnte trotzdem einschlafen. Das ist wie, man trinkt nach dem Essen abends ein Espresso und du schläfst trotzdem ein. Also das geht. Mhm. Aber die Gesamtwirkung muss natürlich bedacht werden, dass du dann spätestens 18 Uhr aufhörst, Schwarztee zuzuführen, weil sonst, jeder kennt das Gefühl oder ich kannte das Gefühl, du liegst todmüde im Bett und dein Kopf ist hellwach und das ist kein schöner Zustand, weil du immer denkst, jetzt liegst du hier rum, denkst über alles nach, könntest eigentlich was arbeiten, aber dein Körper ist so müde. Also das habe ich schon ein bisschen reduziert, aber Schwarztee ist für mich der Beschleuniger beim Schreiben.
Und nimmst du deine Figuren dann auch manchmal mit ins Bett? Begleiten die dich in den Schlaf, in deine Träume?
Ja, zum Glück kann ich da echt gut abschalten. Also es ist nicht so, dass ich dann davon träumen würde oder dass mich irgendwelche Albträume verfolgen oder wie das Klischee behauptet, dass man seine eigenen Figuren dann sieht oder was immer. Nee, also so realistisch bin ich dann doch. Ich schreibe zwar viel Fantastik und ausgedachte Dinge, bin aber doch schon sehr realitätsverhaftet.
Und auf dem Nachttisch liegt auch ein Notizbuch?
Ja, und 2 Stifte.
Wie viele gibt es mittlerweile aus den letzten 20 Jahren? Hebst du die auch alle auf?
Die Notizbücher?
Ja.
Die Notizbücher sowieso. Die Stifte werden irgendwann entsorgt. Oder wenn das jetzt zum Beispiel ein Minenbleistift ist, kann man den ja glücklicherweise nachfüllen. Von den Notizbüchern, 20 werden das schon sein, die zusammengekommen sind. Wie gesagt, teilweise mit Ideen, die ich noch gar nicht genutzt habe. Und teilweise aber auch mit Ideen, die schon fertig durch sind. Und der erste Entwurf von diesem Plot, über den wir gerade gesprochen haben, geschieht auch immer von Hand und immer mit Bleistift. Weil das Denken ist da wieder ein anderes. Wenn die Hand schwingt sozusagen und die Ideen durch den Kopf und Arm aufs Papier fließen, das ist nochmal was ganz anderes, als es direkt einzutippen. Das kann ich auch, aber es macht was mit dem Denken.
Und später dann eben schreibst du am Rechner.
Genau, das geht dann direkt in den Laptop.
Und im Stehen angeblich auch. Warum?
Im Stehen, im Sitzen, ich finde die Abwechslung ist eigentlich ganz praktisch. Und es ist auch besser für den Rücken, habe ich gelernt.
Sitzen ist ja das neue Rauchen, sagt man. Ja.
Ich habe nie geraucht, aber insofern, es ist der Vorteil beim Stehen, beim Schreiben ist, du kannst einfach weggehen und kannst wieder zurückgehen. Also das ist so ein bisschen nachdenken, Kreislaufen wieder und einfach weiterschreiben.
Dann sind deine Notizbücher schon so richtig kleine Schätze wahrscheinlich, ne?
Also für mich schon, weil ich es lesen kann, aber für alle anderen können es einfach nur Gekrakel sein und komische Ideen, mit denen die nichts anfangen können. Hoffe ich zumindest, aber ja, für mich sind das schon so kleine Tresore.
Und werden gut gehütet dann?
Also die liegen halt so rum, weil es kann sonst keiner was mit anfangen, glaube ich.
Markus, wie hat sich dein Schreiben über die Jahre verändert? Schreibst du heute anders mit über 50 als vor über 20 Jahren?
Ich nehme an, ja. Es ist jetzt keine bewusste Entscheidung. Heute schreibe ich anders als vor x Jahren. Ich glaube einfach, wie der Mensch sich verändert, verändert sich auch der Stil, die Herangehensweise, die Taktung vielleicht von Sprache in Romanen. Aber es ist bisher keine bewusste Entscheidung, abgesehen von Stilformen. Ich glaube aber natürlich, also mein erstes Buch, der erste Band, Schatten über Ulda, das ist das Ding, mit dem alles losging. Die Zwerge waren später der erste wirtschaftliche Erfolg, erschien im Jahr 2003. Der erste Band von Ulda hat erschienen im Jahr 2002, geschrieben aber 1999. Also man sieht, wie viele Jahre allein schon da zwischen
aufgegangen sind, ja.
Geschrieben und erschienen liegen. Und war auch das gehört, also die Anmoderation ist super, gehört aber zur Wahrheit, dass nicht jedes Buch automatisch ein Erfolg wird. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist im Kreativbereich halt leider so, dass Leute das nicht brauchen, was wir tun. Weder von Musikern, noch von Autoren, noch Bildhauern, noch Malern. Du brauchst was zu essen, was zu trinken und Dach über dem Kopf. Das sind die grundlegenden Dinge, die ein Mensch braucht. Alles andere ist Luxus, brutal gesagt. Und die Leute können frei entscheiden, welche Art von Luxus sie haben wollen und können sich frei entscheiden, ob sie ein Buch kaufen oder nicht. Mhm. Also insofern muss man halt gucken, wo man da landet.
Aber was hat der Erfolg verändert? Ist es leichter geworden zu schreiben oder eher schwerer?
Das hat sich, also diesbezüglich gibt es jetzt keinen Druck oder dass ich denke, oh, das nächste Buch muss ein Erfolg sein. Das weißt du nie. Kein Verlag der Welt weiß, das nächste Buch, das kommt, wird ein Mega-Erfolg, außer du hast einen Autor wie Miss Rowling damals bei Harry Potter oder bei uns Sebastian Fitzek. Du weißt automatisch, wenn das Buch kommt, ist es Numero Uno. Dann haben alle anderen, können sich ihn anstellen. Ansonsten von Autoren, die so gut im Geschäft sind wie ich oder neu im Geschäft sind, gibt es keine Garantie, dass das nächste Buch ein Erfolg wird. Das muss man wissen, auch als Kreativer. Deshalb sollte man auch so schlau sein, wenn mal was gut gelaufen ist, ein bisschen was auf die Seite zu legen für Zeiten, wo Romane erscheinen, die nicht so gut laufen. Das gehört dazu. Ich bin selbstständig. Es gibt in dem Sinn kein Netz, das mich auffängt. Also muss ich gucken, dass das alles schon ein bisschen sortiert ist. Also auch da bin ich ein großer Freund von Struktur, nicht nur beim Schreiben, sondern auch von Absicherung. Auch das gehört dazu.
Kannst du dich dann aber auch frei machen, ja, von diesem Druck und kannst wirklich sagen, ich schreibe das, ich habe das so gut geschrieben, wie ich es eben schreiben kann und mir gefällt es so.
Das ist immer die Grundvoraussetzung. Ich gebe nichts ab, von dem ich nicht überzeugt bin oder denke, das ist ein Schnellschuss, das interessiert eh keinen oder komm raus damit. Wird es bei mir nie geben. Jedes Buch ist genauso richtig und genauso sorgfältig vorbereitet wie das nächste, das erscheinen wird. Also das ist meine Maxime. Ob das Buch genauso ein Erfolg wird wie das Buch davor oder ein anderes, kann ich nicht entscheiden und ist mir in dem Moment auch tatsächlich egal. Weil der also wirtschaftliche...
Du spürst es auch nicht, dass Nein. du denkst, oh, also Nein. die Geschichte, die ist so gut.
Ja, da kann man schon mal daneben liegen, wo man denkt, eigentlich müsste das doch ein Riesending sein von der Thematik her. Oder und da lernt man dann auch ganz schnell, es gibt Fans, die das gut finden. Es gibt aber auch genug Leute, die sagen, nö, dann warte ich auf das nächste Zwergebuch zum Beispiel vom Heitz. Das finde ich spannender als das, was er hier gerade gemacht hat. Es gehört auch dazu. Wie gesagt, gerade weil ich so vielfältig schreibe und wirklich verschiedene Genres habe, fängst du auch nicht jeden Fan, der eigentlich von zum Beispiel der Fantastik von mir super überzeugt ist, fängst du nicht jeden damit ein. Das ist bei Bands ähnlich, die verschiedene Stile haben oder... Um es ganz einfach zu sagen, wenn du zum Bäcker gehst, du hast Fans, die lieben das Brot X, aber dann denkst du, hey, ich habe hier Neues entworfen, das ist eigentlich geschmacklich noch viel besser und sagen die Leute, naja, war schon ganz lecker, aber das andere, das esse ich lieber. So ist das. Also es ist oft sehr subjektiv, aber das bedeutet für mich tatsächlich kein Problem.
Die Thriller schreibst du unter Pseudonym, Maxim Voland.
Genau, so ein offenes Pseudonym, denn ich habe festgestellt, also ich schreibe auch sehr gerne Thriller. Ich finde die auch einfacher, weil wir bewegen uns in einer Welt, die es sowieso gibt. Das heißt, das Worldbuilding muss ich mir gar keine Gedanken machen, im Gegensatz zu einer rein erfundenen Welt, wo ich alles neu hochziehen muss. Bewegen wir uns in Realität, in der merkwürdige, grausame, kriminelle Dinge geschehen. Das ist einfacher. Habe aber festgestellt, dass viele Thriller-Leser mit fantastischen Elementen nicht so gut können oder keinen Bock drauf haben. Jetzt, wenn man meinen Namen nachschaut, wird man sehr viele fantastische Bücher finden. Also haben die natürlich Angst, boah, da geht bestimmt der Schrank auf und dann kommt nach dem Mord ein Vampir raus oder so. Das möchte ich nicht. Also habe ich gesagt, ich baue mir ein offenes Pseudonym, Maxim Voland. Und wenn der Name draufsteht, schreibe ich es natürlich, aber es finden keine übersinnlichen Dinge darin statt. Es sind reine Thriller.
Wo kam der Name her, das Pseudonym?
Naja, zum einen, also Maxim fand ich ganz schön, weil es ja eine Kurzform vom praktisch von was Großem ist. Die Erklärung kommt gleich. Und Voland heißt unter anderem auch der Schurke in Meister und Margarita. Das ist der Teufel sozusagen. Und ich dachte mir, wenn ich schon Thriller schreibe, dann soll das ein maximaler Schurke tun. Deshalb Maxim Voland, so kam das Pseudonym zustande.
Du hast schon gesagt, du bist Jahrgang 71. Hast du dich schon immer gerne in andere Welten geträumt? Auch als Kind?
Ich bin mal gefragt worden, ob mein Wohnort der Grund war, warum ich in erdachte Welten geflüchtet bin, was ich ein bisschen unverschämt fand, aber auch ein bisschen lustig.
Du kommst aus einem kleinen Ort.
Ich komme aus einem sehr kleinen Ort. Da lebt man aber auch sehr gut. Nee, das war nicht der Grund, weil erstens in dem Ort lebt man sehr gut und zum anderen mochte ich es einfach, andere Orte auszudenken. Mhm. Also ich habe mich jetzt nicht gesehen mit, ich möchte in eine bessere Welt oder ich bin so unglücklich, ich muss hier raus. Nee, ich fand einfach das Erfinden von Geschichten, von Welten einfach toll. Eben weil ich früher viel gelesen habe und festgestellt habe, was man mit Sprache alles machen kann. Ich kann alles tun, alles erfinden, nur durch Sprache, Vorstellungskraft und Ausdrucksvermögen. So, das können sehr wenige andere Berufe, außer Informatiker, die vielleicht sich irgendwas zusammenprogrammieren und sich schöne neue Welten programmieren. Sind wir mit der Sprache natürlich als Autorinnen und Autoren ganz weit vorne. Und das ist phänomenal.
Was war das für Geschichten? Gibt es die vielleicht auch noch, so deine ersten?
Die erste, die gibt es tatsächlich. Die ist auf der alten Schreibmaschine von meinem Vater geschrieben worden. Ist eine DIN A4-Seite. Ich glaube, ich habe mich viermal vertippt und bin viermal abgerutscht. Damals waren Schreibmaschinen nicht geschlossen, sondern du konntest mit dem Finger zwischen die Tasten. Und das tat echt weh, wenn du mit Schwung geschrieben hast. Die gibt's noch. Die verkaufe ich vielleicht mal eines Tages für sehr viel Geld. Nein, also aber die gibt's noch.
Was war das damals?
Es war eine merkwürdige Kurzgeschichte über was sehr Reales und es war sogar Politik. Also im Nachhinein muss ich sagen, verblüffend, dass ich die noch habe, weil die fällt so ein bisschen aus dem Raster. Also politische Kurzgeschichten habe ich tatsächlich auch geschrieben. Es gibt ein Sammelband, der heißt Kommando Flächenbrand, wo es tatsächlich auch um Politik geht.
Du hast dann später Germanistik und Geschichte in Saarbrücken studiert und wolltest eigentlich Lehrer werden.
Ja.
Was bist du für ein Lehrer geworden, Markus?
Ich glaube, so ein nerviger. So einer, der eigentlich streng ist, aber sich an die eigenen Regeln hält. Mhm. Und damit kam ich rückblickend betrachtet auf so mein ganzes Schülerdasein. Mit denen kam ich dann auch am besten klar. Die haben gleich gesagt, pass mal auf, hier ist die Linie. Hier bewegen wir uns beide entlang. Für beide gelten Regeln. Und wenn er die brecht, dann bekommen wir ganz schnell ein Problem. Und das war eine klare Ansage. Du hast genau gewusst, dann passiert das und das. Also tu es lieber nicht. Oder du hast es getan und wusstest, was passiert. Das war der Vorteil.
Du standest ja auch wirklich vor Klassen, ne? Hast Praktika gemacht.
Also ich habe sogar das Pädagogikum. Ich habe meine Zwischenprüfung nach 3 Semestern gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss schnell rein ins Lehramt und war in der Grundschule. Ich war am Gymnasium, habe da tatsächlich vor Klassen gestanden und unterrichtet. Ich fand das auch alles gar nicht schlecht. Nur es gab diese kleine kreative Einheit in meinem Kopf, die gesagt hat, ja, das ist nicht schlecht, aber eigentlich hat mir vereinbart, dass du Autor werden wolltest. Und das war immer im Hinterkopf.
Der Wunsch war immer da.
Der Wunsch war immer da und ich habe ja nebenbei auch immer Kurzgeschichten geschrieben. Das war ja nicht weg, nur weil ich dann an die Uni gegangen bin. Ich habe immer irgendwas geschrieben. Immer Kurzgeschichten, die immer länger wurden, bis 1999, kurz vorm Abschluss dann an der Uni, das erste Buch entstanden ist. Einfach nur, weil ich wissen wollte, ob ich ein Buch hinkriege. Und das hat so lange genagt, bis ich gesagt habe, ich glaube, das wird nichts. Ich ende dann als Lehrer, der mit jetzt in meinem Alter dann, also mit irgendwo fast Mitte 50, dann so ein Burnout kriegt oder so ein Syndrom, dass er sagt, nee, ich mach das Tafelbild, das ich von vor 20 Jahren, ich habe keinen Bock mehr. Und das wollte ich nicht. Mhm. Weil solche Lehrer tun weder sich noch der Klasse eingefallen, wenn sie halt keinen Bock mehr haben. Und du merkst das. Und dann dachte ich, mach das nicht, dann geh lieber, dann mach was anderes. Hab gewechselt auf Magister, also ich habe noch Magisterabschluss dann und hab angefangen für die Saarbrücker Zeitung zu arbeiten als Journalist und hab das sehr viele Jahre gemacht. Und habe nebenbei Bücher geschrieben, bis dann die Entscheidung irgendwann kommen musste, entweder oder, weil beides zusammen ging ja nicht mehr. Mhm. Und ich habe mich 2004, das war der Startschuss dann, von der Zeitung verabschiedet, mit einem lachenden und einem weinenden Auge und bin dann ganz in meinen Traum rüber gewechselt, den ich eigentlich mit 14 hatte. Also es waren Umwege, aber alle Umwege waren sinnvoll und gut.
Was bedeutet dir das jetzt, heute eben als Autor leben zu können und vom Schreiben leben zu können?
Zum einen bin ich selbstständig, das heißt, ich muss mir alles selber kümmern. Zum anderen ist es das Beste, was passieren konnte. Ich habe ja Lehramt studiert und das ist das Lustige, um in die komplette Sicherheit zu wechseln. Damals, ich habe 91 war ich beim Bund, 92 angefangen, damals hieß es ja noch Beamter. So, Beamter, super Gehalt, du hast sehr viele Ferien, also zumindest hast einen sehr schönen Ferienkalender, ich sage es mal vorsichtig. Das war 100% Safety. Also das war, mehr Sicherheit ging ja gar nicht damals. Was habe ich gemacht? Ich stehe in der kompletten Selbstständigkeit. Es gibt keinerlei Sicherheit. Ich muss mich wirklich um alles selber kümmern. Und ich bin, was das angeht, der glücklichste Mensch der Welt, weil es genau das ist, was ich mal tun wollte. Und es ist perfekt. Und ich kann jedem nur raten, wenn es dir irgendwas gibt, so einen kleinen Traum, egal wie klein er ist, nicht wegwerfen, ein bisschen hochzüchten, andere Wege finden, wie man dorthin kommt. Aber es lohnt sich tatsächlich.
Wer so viel schreibt wie du, Markus, bleibt da überhaupt noch Zeit zum Selbstlesen auch?
Tatsächlich eigentlich fast nicht. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich mir bewusst den Kopf frei halte von fremden Ideen, wenn wir uns im gleichen Genre bewegen. Also ich lese jetzt zum Beispiel keine Fantasy, keine Fantastik oder sonst was. Ich weiß natürlich, was die Kolleginnen und Kollegen alles schreiben. Ich lese schon Klappentexte, aber nicht deren Romane, weil da möchte ich gar nicht wissen, über was es geht. Vielleicht würde ich mich ärgern, weil ich gerne die Idee selber gehabt hätte. Oder vielleicht schnappst du irgendwas auf, baust es unbewusst irgendwo ein und dann musst du dir später vielleicht selber einen Vorwurf machen. Ah, Trottel, du hast das und das Buch gelesen, deshalb ist das mit eingeflossen.
Ist dir das schon mal passiert, dass du eine Idee hattest und jemand anderes auch diese Idee hatte und sie dir in Anführungszeichen weggeschnappt hat oder schneller war?
Kreative Hirne denken oft ähnlich. Wenn sie auf eine schnöde Information treffen, arbeitet die Kreativität natürlich sofort und sagt, was kann ich daraus machen? Ist mir einmal passiert. Die schnelle Version war, es ging mehrfach um Kreuzfahrten. Das war vor Corona. Dass Kreuzfahrten boomen, aber so und so viele Menschen pro Jahr auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Fand ich natürlich super Idee. Wollte einen Thriller draus machen. Dann kam Sebastian Fitzek mit Passagier 23 und damit konnte ich die Idee komplett in die Tonne treten, weil natürlich jeder sagen würde, ah nee, klar, der heizt. Erst wartet er, bis das Thema hochkommt. Dann sieht er, dass Sebastian einen riesen Numero Uno-Titel hatte. Und jetzt schreibt er auch natürlich so ein Kreuzfahrt-Krimi. Ich habe mich geärgert und habe seitdem beschlossen, wenn es eine Idee ist, wo ich denke, die muss raus, mache ich es notfalls selber mit Self-Publishing, damit ich wenigstens sagen könnte, okay, gut, andere haben vielleicht größeren Erfolg damit, aber ich hatte zumindest die Idee zuerst angeschubst. Das ist so ein kleines Trauma.
Ihr kennt euch gut, Sebastian Fitzek und du, habt ihr da auch mal drüber gesprochen?
Genau, wir haben einen gleichen Agenten. Wir waren nochmal vor vielen, vielen Jahren auf Lesetour und da habe ich mit ihm gesprochen, genau über das Thema, und er hat es kaputt gelacht, weil er natürlich genau den gleichen Artikel gelesen hatte wie ich vorher. Ja. Darüber, dass so und so viele Menschen pro Jahr auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Das meinte ich mit, nur weil ich eine Idee habe, heißt das nicht automatisch, dass die sonst keiner hat. Das muss man halt auch wissen.
Also da kommt ja entgegen, dass du eben ein Schnellschreiber bist und deine Ideen dann auch schnell zu Papier bringen kannst oder eben in die Tasten hauen kannst. Du sagst schon, du liest keine Fantastik, um eben nicht die Idee vielleicht von einem Kollegen, einer Kollegin aufzuschnappen. Liebesromane klagen so durch, ist auch nichts.
Nee, ist auch nicht so meins.
Was liegt auf deinem Nachttisch, wenn du mal Zeit hast zum Lesen?
Tatsächlich finde ich Gegenwartsliteratur eigentlich ganz spannend, die auch ein bisschen lustiger sein kann. Also ich mag intelligente Kabarettisten, mag ich sehr gerne. Oder, also nicht alte Herrenwitze, die nur aufgelegt werden, aber sowas wie Thorsten Sträter finde ich zum Beispiel sehr unterhaltsam, der auch zwischen den Zeilen eine gewisse Art von Humor trägt. Auch ältere Kabarettisten, die eben ein bisschen mehr Geist und Verstand haben. So ein bisschen mehr drüber gucken über alle Themen. Sowas finde ich sehr gut, hat mit dem, was ich tue, nichts zu tun und erweitert den Horizont. Und wenn es mich auf neue Ideen bringt, dann sind es harmlose Ideen, also was das angeht. Das ist immer ganz gut.
Wo erfüllst du, würdest du sagen, das Klischee des Fantastikautors?
Ich glaube, wenn es das Klischee gibt, dann ist es, dass ich immer in Schwarz rumlaufe, Silberringe trage und nicht so aussehe, sag mal, wie Standard, also Leute. Das ist aber jetzt nicht so, weil ich unbedingt so aussehen möchte, sondern weil ich vor vielen, vielen Jahren auf die dunkle Seite der Macht gewechselt bin, was die Musik angeht. Vorsicht. Ich glaube auch nicht an Vampire oder Werwölfe. Das impliziert man gelegentlich, dass die Leute denken, ah, nee, er schreibt so komische Sachen, der glaubt bestimmt auch an Feen, Werwölfe, Vampire, sowas, der ist so ein bisschen, nein, das tue ich nicht. Wie gesagt, ich bin sehr realitätsverhaftet. Bin aber irgendwann rüber in die Gothic-Abteilung gewechselt, Anfang der 90er, nachdem ich in verschiedenen anderen musikalischen Bereichen unterwegs bin. Aber der Gothic-Bereich hat vom Musikalischen extrem viel zu bieten. Du hast wirklich alles von Klassik tatsächlich über elektronische Musik, Mittelalter, die Bandbreite ist enorm. Und auch die Einstellungen im Gothic-Bereich, also ich bin Altgrufti, weil erstens über 50 und auch schon länger dabei, deshalb sage ich Grufti, Altgrufti. Auch die Einstellungen fand ich immer sehr sympathisch. Dass wir alle wissen, dass wir sterblich sind. Jeder weiß es. Die meisten verdrängen das aber, bis es dann entweder zu spät ist oder irgendwelche Leute sterben und dann fangen sie an, drüber nachzudenken. Ich finde das gar nicht schlimm, mit dem Gedanken durch die Gegend zu laufen, wir sind endlich und es kann nach diesem Interview zum Beispiel vorbei sein.
Würde ich hoffen.
Wollen wir nicht hoffen. Ja, der Tod käme mir auch sehr ungelegen, das gebe ich zu. Aber du weißt es ja nicht. Du weißt es ja nie. So. Und wenn du mit dem Gedanken entspannt an den Tagwerk rangehst, jeden Tag und sagst, pass auf, was kann ich heute gut zusammentackern, was möchte ich noch erledigen? Ich finde, also ich lebe damit tierisch entspannt. Wie gesagt, ich nicht so, dass mich Kopf voraus in den Tod stürzen würde, darum geht es ja gar nicht. Aber das Bewusstsein
fürs Leben,
finde ich natürlich viel wertvoller.
Und als Schwarzträger gibt es wirklich nichts Farbiges, Buntes in deinem Kleiderschrank?
Ich überlege, nein, nein, gibt es wirklich nicht. Es gibt nur schwarze Klamotten. Also wirklich in allen Bereichen meines Lebens gibt es nur schwarze Kleidung. Es kann mal ein heller Druck drauf sein. Das ist dann meistens so ein kleiner Totenkopf. Woher kommt die Symbolik mit dem Totenkopf, dem ganzen Kram? Eben weil die Gothic-Abteilung sagt, man muss sich der Sterblichkeit bewusst sein und wir tragen deswegen schwarz. So war die Grundidee. Um Konsum abzulehnen und zu sagen, pass auf, wir brauchen diesen ganzen Schickimicki-Kram nicht, wir tragen alle schwarz. Es ist ein bisschen ausgeartet bei manchen, die tragen dann sehr teure Dinge in schwarz, das muss man auch dazu sagen. Es gibt sehr viele Gruftis, die echt viel Geld investieren, auch in Äußeres tatsächlich, aber das ist ja eine eigene Entscheidung. Es hat auch den riesen Vorteil, wenn du nur schwarz trägst, überlegst du morgens nicht, was ziehe ich heute an.
Ja, du hast,
Problem hast du weißt sofort, ach, mein schwarzes Hemd, oder es kann auch ein bisschen gemustert sein, also schwarz in schwarz gemustert. Das ist alles bei mir völlig okay. Aber ich habe nie das Problem, dass ich überlege, boah, was ziehe ich heute wohl an? Ach, schwarz wäre schön.
Und wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen Schwarzton, je nach.
Ja, changiert. Es gibt, wie hieß bei Loriot, Steingrau, Mausgrau, Schiefergrau. Also auch das Schwarz hat entsprechend viele Abstufungen. Ich sage immer, es ist lebensbejahendes Schwarz.
Deine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt, wenn wir nochmal zu deinen Büchern zurückkommen. Wo hast du überall außerhalb Deutschlands Fans?
Ich glaube, inzwischen kann ich sagen, weltweit. Klingt auch so, als ob man tonnenweise Einnahmen hätte. Zur Wahrheit gehört auch da wieder. Nicht jedes Buch ist ein Erfolg und nicht jedes Buch verkauft sich immens im Ausland. Es ist für die Hall of Fame. Es gibt so ein Bücherregal, wo dann meine Auslandscover reinkommen, weil die mitunter wirklich sehr anders aussehen als die deutschen Cover. Weil es an Sehgewohnheiten vor Ort sozusagen angelehnt ist. Und die variieren doch schon sehr oft von oft auch europäischen Vorstellungen. Das finde ich super spannend. Aber nur weil sie dort erschienen sind, heißt es nicht, dass es mega Erfolg wird. Also meine Bücher erscheinen zum Beispiel auch auf Englisch und zwar bis nach Australien oder sonst wo. Aber sie verkaufen sich halt nicht zum Beispiel wie Harry Potter oder sonst jemand. Aber wie gesagt, für die Hall of Fame ist das schon toll. Sie haben es auch bis nach Japan geschafft. Es gab auch schon russische Übersetzungen. Also die wirklich kamen einmal um den Globus. Aber cool. Die Hauptstation, die treuesten Fans sind natürlich Deutschland und dann der andere deutschsprachige Raum, Österreich, Schweiz, Benelux und sowas. Aber der Schwerpunkt ist nach wie vor Deutschland.
Wie ist es, wenn deine Bücher, sag mal, ins Russische oder auch ins Japanische übersetzt werden? Funktionieren die Geschichten auch in anderen?
Ich habe keine Ahnung. Ich spreche kein Russisch und kein Japanisch. Ich sehe nur, die Cover sehen cool aus. Auch russische Cover sehen ganz anders aus als die deutschen Cover. Das japanische Cover sah aus wie ein Manga, tatsächlich. Also man hat schön gesehen, okay, dass selbst wenn die japanischen Schriftzeichen nicht drauf gewesen wären, hättest du mit einem Blick erkannt, das ist irgendwas Asiatisches, wahrscheinlich sieht aus wie Manga, das könnte aus Japan stammen. Aber auch da kamen zum Beispiel die Zwerge gar nicht so gut an. Da erschien zum Beispiel auch nur der erste Band. So viel zum Thema, ne? Also sind Bücher immer automatisch erfolgreich, nur weil der Name erfolgreich ist? Nein, auch das gehört mit dazu. Bei mir ist das eine Mischkalkulation. Es gibt Bücher, die laufen richtig gut. Es gibt Bücher, die laufen zu mittelmäßig. Und es gibt Bücher, die sterben in Schönheit, von denen ich absolut überzeugt war. Die gehen halt auch schief. So. Ich habe das Glück, dass Verlage das mitmachen, weil sie wissen, naja, auch bei denen ist es Mischkalkulation. Manche Bücher laufen gut, manche halt nicht so.
Zwerge sind nicht international dann offenbar? Oder hätte gedacht, das funktioniert vielleicht auf der ganzen Welt?
Die Zwerge laufen doch schon international auch ganz gut, aber es ist nicht überall ein Riesenbestseller wie in Deutschland. Das Phänomen gibt es auch umgekehrt, dass Bücher, die aus Amerika zum Beispiel eingekauft werden, aus England, Mordsbestsellerliste dort, New York Times, was auch immer, erscheinen in Deutschland und gehen völlig unter, weil es hier nicht matcht, wie man so schön neudeutsch sagt. Das Publikum ist das Falsche oder der Stoff ist der Falsche, der landet nicht. Gehört eben dazu.
Du bist auch viel auf Lesereise dann mit deinen Büchern, auch mit deinem neuen Kinder- und Jugendbuch Irida und die Stadt der Geheimnisse wirst du wieder unterwegs sein. Wie ist es, wenn du dann auf einer Bühne stehst, ja teilweise auch auf Festivals vor ein paar tausend Leuten?
Also schwierig stimmt nicht, dass das herausforderndste, interessanteste Publikum sind tatsächlich die 11- bis 13-Jährigen. Also Schullesungen sind zum einen super interessant, weil die Fragen, die da kommen, sind ganz andere als von Erwachsenen. Ich bin zwar immer gut vorbereitet, aber manchmal finde ich das super erfrischend, weil super zu 95% kenne ich die Fragen normalerweise nach 25 Jahren Geschäft so ungefähr. Weißt du eigentlich, was die Leute wissen wollen? Was absolut okay ist, die Frage wird von der Person in dem Moment zum ersten Mal gestellt. Ich höre sie gerade zum Gefühl tausendsten Mal, beantworte sie aber natürlich, weil für die Person eben zum ersten Mal die Frage gestellt wurde. Die Kids haben ganz andere Interessen. Was für ein Auto fährst denn du? Was soll denn das mit dem Schwarz? Was hat denn der Ring, der dritte Ring von links? Was hat's denn? Das finde ich super lustig. Die achten aber auch extrem auf Kleinigkeiten. Die fragen inhaltliche Dinge. Warum das denn sein kann, wenn er doch das und das Amulett hat, wieso er da aus der Szene so und so nicht rauskommt. Also diese Logik und das Aufpassen in einem Text, was in der Geschichte passiert, ist bei denen extrem stark vorhanden.
Also aufmerksame Leser und aufmerksame Frager offenbar. Markus, dann verrat uns doch gerade, was für ein Auto fährst du und was hat es da mit dem schwarzen Ring auf sich?
Nee, das verrate ich beides nicht. Es soll ja Geheimnisse bleiben. Aber es ist ein gebrauchtes Auto, das kann ich dazu sagen.
Hauptsache es fährt.
Hauptsache es fährt, das ist auch so mein Mann.
Du sagst ja immer, nach dem Roman ist vor dem Roman. Heißt das, du bist schon wieder vorm nächsten oder am nächsten Projekt? Woran schreibst du
im Moment? Ich bin immer am nächsten Projekt. Das ist ja das Schöne. Ich nenne mich gerne manisch kreativ, weil erstens, wir sind alle sterblich. Ja, so. Das heißt, es wäre unschön, wenn die paar Ideen, die ich noch habe, also sind einige Ideen, mit mir sterben würden, weil ich bin fest überzeugt, so wird sie keiner schreiben, außer mir. Vielleicht ist auch keiner so bekloppt, die Ideen anzugehen. Also zum einen ist der Wissen über Vergänglichkeit ein sehr schöner Antrieb. Zum anderen macht Geschichtenerzählen einfach unglaublich viel Spaß. Den Verlag habe ich zugeworfen mit Romanen, die alle schon fertig sind, bis Ende 2026. Ui. Also Munition ist sozusagen genug vorhanden. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt die Füße oder den Stift oder die Tastatur hochlege.
Urlaub jetzt, oder?
Urlaub gibt es bei mir sowieso nicht. Wenn überhaupt Vacation, das heißt, ich arbeite an einem anderen Ort, neudeutsch. Nö, ich habe jetzt zwei Self-Publisher-Romane fertig gemacht. Stichwort Ideen, die schneller rauskommen sollten, als jemand anders sie vielleicht vorher schreibt. Die mache ich gerade fertig. Dann habe ich noch eine Idee für einen dritten Self-Publisher-Roman. Mal gucken, ob ich den dieses Jahr noch angehe. Immer voran, immer was Neues. Ein paar Thriller kommen noch dazu. Es wird sich immer irgendwas bewegen.
Da freuen wir uns drauf. Ich wünsche viel Erfolg dafür und vor allen Dingen auch für Irida und die Stadt der Geheimnisse. Markus, danke für den Besuch und das Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.